ARD.
E-Autos sind die Zukunft. Das sagt Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern. Der Hochlauf sei alternativlos, sonst klappt's nicht mit den Klimazielen. Und auch der Bundeskanzler Friedrich Merz meinte nach dem sogenannten Autogipfel im Kanzleramt:
Der Weg in die Elektromobilität ist richtig und den werden wir weiter konsequent gehen.
Alles klar. Naja. Denn gleichzeitig debattiert Deutschland wieder übers sogenannte Verbrenner aus. Also die Regel, dass neue Autos in der EU ab 2035 kein CO2 mehr ausstoßen dürfen.
Einen solchen harten Schnitt im Jahr 2035 wird es, wenn es nach mir geht, und ich werde alles tun, um das zu erreichen, wird es nicht geben.
Weil es aus Sicht von Merz, Söder oder auch Niedersachsens Ministerpräsident Lies einfach nicht realistisch ist. Was stimmt? Aktuell ist erst jeder fünfte Neuwagen in Deutschland ein E-Auto und viele potenzielle Käufer sind verunsichert. Was fehlt also noch zum großen Durchbruch? Susanne Tappe ist für uns mit einem Kollegen rund 2000 Kilometer im E-Auto durch Deutschland gefahren und hat mit vielen Leuten gesprochen, viele Antworten bekommen. Und die spannendsten gab's in einem kleinen Dorf hoch oben an der dänischen Grenze. Ihr hört unseren nagelneuen Klimapodcast. Ich bin Arne Schulz. Ab sofort gibt's von uns jeden zweiten Mittwoch eine neue Folge, unter anderem in der ARD Audiothek. Abonniert sehr gerne unseren Kanal, dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Ich freue mich riesig. Los geht's.
Das ARD Klima-Update.
Erster Fail nach einem, sagen wir, einem Dritteltag vielleicht?
Und guck mal, ob hier irgendwo irgendwas ist, was nach einer Stromtankstelle aussieht.
Ladevorgang aktiv.
Ladevorgang aktiv?
Ja. Ladevorgang aktiv.
Ich sag's mal so, wie es ist. Das Drecksding hat nicht geladen.
Susanne, das klingt schrecklich.
Ja, das war zum Teil auch schrecklich, muss ich leider wirklich sagen. Unser Auto hatte eine echt geringe Reichweite, Ladesäulen gab es wenige, zum Teil waren die dann auch noch kaputt. Dazu hatten wir grauenhaftes Wetter, ich glaube, man hat es im Hintergrund gehört, Regen, am Ende sogar Schnee. Und die Heizung, die blieb aus, weil unser Akku sonst leer gelaufen wäre. Also am Ende dieser Woche haben mein Kollege Nikolaus Lieben und ich tatsächlich gesagt, das machen wir nie wieder. Aber das alles war ja vor 5 Jahren bei der damaligen E-Auto-Tour.
Genau, das war nämlich damals und es ist lange her, muss man sagen. Und auch damals war noch nicht alles schlecht, was ihr dort erlebt habt. Ihr seid jetzt aber nochmal losgefahren.
Ja, überraschenderweise. Aber man muss ja sagen, es war uns schon auch klar, in der Zwischenzeit hat sich ja einfach wahnsinnig viel getan. Ne? Die Autos haben eine viel höhere Reichweite, sie laden viel schneller, es gibt mehr Ladesäulen und so weiter. Aber trotzdem, du hast es gesagt, gelingt der E-Mobilität in Deutschland bislang ja der große Durchbruch nicht. Und wir wollten eben einfach wissen, warum. Und wir sind inzwischen ja auch etwas erfahrener. Ich hatte jetzt schon öfter E-Autos als Leihwagen im Carsharing und mein Kollege Nikolas, der fährt inzwischen privat selbst ein E-Auto.
Ja, und so geht's ja vielen. Also es gibt ja deutlich mehr Menschen, die mittlerweile mal erste Erfahrungen zumindest gesammelt haben mit dem E-Auto. Und wenn man mal bewusst auf diesen 5-Jahres-Zeitraum schaut, dann muss man auch sagen, da hat sich die deutsche Autolandschaft ganz schön verändert.
Ja, ja, total. Als wir vor 5 Jahren unterwegs waren, da waren gerade einmal etwa 150.000 E-Autos auf deutschen Straßen. Inzwischen sind es rund 2 Millionen. Also man muss sagen, die Zahl hat sich fast verdreizehnfacht. Und das ist schon beeindruckend.
Ja, kann man schon sagen, ne? Zum ganzen Bild gehört aber auch, dass die Bundesregierung ihre Klimaziele trotzdem verfehlen könnte.
Genau, das Umweltbundesamt sagt, damit Deutschland seine Klimaziele erreicht, bräuchte es bis 2030 10 Millionen E-Autos auf den deutschen Straßen. Das heißt, ab jetzt müsste also jedes Jahr eine Zahl von 2 Millionen hinzukommen. Und davon sind wir ehrlich gesagt weit entfernt. Dieses Jahr könnten es vielleicht 600.000 rein elektrische Neuzulassungen werden.
Und jeder fünfte Neuwagen, der in Deutschland verkauft wird, ist im Moment erst ein reines Elektroauto. Das heißt ja auch, die Mehrheit, selbst bei Neuwagen, kauft noch immer einen Verbrenner oder ein Hybridfahrzeug vielleicht. Ich habe da gerade so ein Werbeplakat gelesen, elektrisch mit Backups, nennen die das dann. Ihr wolltet jetzt wissen, warum ist das so? Warum ist eine Mehrheit immer noch so zögerlich bei den E-Autos? Und was könnte diesen Hochlauf denn beschleunigen in den nächsten Jahren? Wo seid ihr hingefahren, um das rauszufinden?
Oh, an sehr viele Orte. Vielleicht kann ich dir davon nachher noch mehr erzählen. Aber vor allem wollten wir noch einmal nach Sprakebüll. Das ist ein Dorf mit gerade einmal 110 Haushalten, rund 25 Kilometer von Flensburg, kurz vor der dänischen Grenze. Da ist ganz viel Landwirtschaft drumherum, da kommt alle paar Minuten mal ein Trecker durch. Und dort in Sprakebøl waren wir vor 5 Jahren eben schon einmal, weil das damals die Gemeinde mit der höchsten E-Autodichte in ganz Deutschland war. Damals fuhren da nämlich schon 20 private E-Autos rum.
20 klingt so ein bisschen niedlich, ne? Aber wenn man es in Relation setzt zu rund 110 Haushalten, dann war das damals schon eine ganz schöne Menge, ne?
Genau, zumal man ja sagen muss, vor 5 Jahren steckte die E-Mobilität in Deutschland eben auch wirklich noch in den sprichwörtlichen Kinderschuhen und da war das schon eine ganze Menge. Und für uns war natürlich interessant zu sehen, wie haben die das denn geschafft? Haben die ein Rezept? Machen die was anders als andere? Und da ist uns recht schnell aufgefallen, dass die eben nicht nur auf private E-Autos setzen, sondern die Gemeinde hatte ein kleines E-Auto angeschafft, was sich jeder im Ort ausleihen konnte, um damit zum Beispiel zum Einkaufen zu fahren oder zum Arzt oder das eben einfach mal zu testen mit der E-Mobilität.
Es macht Spaß. Also nicht nur, dass es ein souveränes Fahren ist, wie ich das finde, sondern es macht auch deshalb Spaß, weil man irgendwo doch das Gefühl hat, etwas dafür zu tun, was man eigentlich wirklich möchte, nämlich der Umwelt irgendwo dienlich sein. Nur vom Schnacken war das ganz nix. Ne? Das ist nun mal so.
Das hieß so was wie von nix kommt nix, oder?
Ja, hätte ich jetzt auch so frei übersetzt. Und das ist sozusagen auch das Lebensmotto in Sprakebøl. Also der, den du da eben gehört hast, das ist Lothar Jürgensen. Der ist Einwohner, aber auch Kümmerer. Der war damals schon 70 und hat das Dörbsmobil, so haben die ihr Carsharing-Auto genannt, und die Online-Buchung dafür, das alles hat der betreut. Das macht er übrigens heute immer noch mit 75 und auch die Leihgebühr fürs Dörbsmobil ist noch dieselbe wie damals und möglich machen das Sponsoren, hat uns Jürgensen damals schon erklärt.
Kostet die Stunde 2,50 Euro. Kannst nicht meckern, oder?
Ist nicht gewinnorientiert?
Ist nicht gewinnorientiert, in keiner Weise. Also im Gegenteil, wir setzen ein bisschen dabei zu. Gesponsert wird das Ganze durch unseren Bürgerwindpark, beziehungsweise der hat das Ganze erst überhaupt ins Leben gerufen. Das heißt also, es dreht sich nicht von alleine, das geht nicht.
Also das Geld kommt von der Gemeinde, dem Bürgerwindpark und einer Bürgerstiftung, die aber maßgeblich vom Windpark finanziert wird. Und die zahlen da tatsächlich bis heute drauf.
Warum machen die das?
Aus mehreren Gründen. Also zum einen, weil der Windpark über die dazugehörige Stiftung den Bürgern was zurückgeben will. Denn immerhin stehen die Windräder ja in der Gemeinde der Bürger und nicht jeder findet das vielleicht schön. Und dazu kommt noch, dass die Mitglieder des Bürgerwindparks sich damals auch geärgert haben, dass diese Windräder oft stillstanden, obwohl genug Wind geweht hat.
Ja, das ist ja etwas, was viele Orte im Norden betrifft. Die haben sehr viel Windkraft, aber das Stromnetz kriegt das gar nicht zu allen Zeiten gut abtransportiert, weil es noch nicht gut genug ausgebaut ist. Und dann kommt es eben dazu, dass Windparks zeitweise auch abgeriegelt werden.
Genau, und das fanden die in Sprakebøl eben super ärgerlich. Und auch wenn klar war, dass die ihre E-Autos jetzt nicht direkt an ihrem Windpark anschließen und laden können, wollten die da eben insgesamt die Energiewende voranbringen. Und die haben eben gesagt, zu einem perfekten, idealen Szenario gehören dann eben auch E-Autos, die den Strom eben dann abnehmen und laden, wenn besonders viel davon da ist, oder irgendwann sogar auch als Zwischenspeicher für grünen Strom dienen können. Und der Geschäftsführer des Bürgerwindparks und auch einer Solarfirma im Ort, der war damals schon E-Auto-Fan.
Ja, mein Name ist Christian Andresen. Ich bin seit 2009 elektrisch unterwegs und ich fand das immer so schade, dass ich immer nur mich selber im Elektroauto gesehen habe und ein paar weitere in Nordfriesland. Und wir haben überlegt, wie kriegen wir das hin, mehr Leute von der Elektromobilität zu überzeugen. Und in unserem Windpark haben wir gesagt, anstatt Ausschüttung gibt es vorab einen Zuschuss zur Leasingrate eines Elektroautos von 100 Euro pro Monat.
Das heißt, wenn ich jetzt als Sprakebøller ein E-Auto geleast habe, dann habe ich jeden Monat 100 Euro dazu bekommen und das hat der Bürgerwindpark finanziert?
Ja, wenn du Gesellschafter in diesem Windpark warst. Also das sind insgesamt 21 Sprakebøller und 4 Einwohner der Nachbargemeinde von Stadum. Und die konnten eben tatsächlich 100 Euro pro Monat für die Leasingrate bekommen oder, wenn sie lieber ein E-Auto kaufen wollten, 4.000 Euro zum Kaufpreis dazu. Und diese Förderung, die gibt es auch heute noch.
Ja, so ein kleiner Anreiz, damit man zum Glück geschubst wird, der hilft schon. Denn es gibt ja viele Bedenken und Ängste mit einem Elektroauto. Das Gute ist, die sind geleased. Das heißt, nach 3 Jahren, wenn das Auto dann vielleicht veraltet ist, dann gibt man das wieder ab und kann wieder ein neues leasen. Also das hat viel Angst genommen.
Tatsächlich haben damals fast alle geleased.
Was man ja total durchhört, ist, dass der Andresen das schon so aus Überzeugung macht. Ne? Das ist schon so ein Überzeugungstäter dabei.
Ja, auf jeden Fall. Also er macht das auch nicht komplett uneigennützig. Deswegen habe ich das gerade angesprochen. Er treibt eben mit dem Bürgerwindpark, mit seiner Solarfirma, aber auch mit einer Biogasanlage und einem Blockheizkraftwerk auch beruflich die grüne Transformation in der Region voran. Also der profitiert da auch. Ne? Aber der brennt eben auch wirklich persönlich für die Sache. Und da war und ist er in Sprakebüll eben auch nicht der Einzige, der damals Bürgermeister Karl-Richard Nissen, ebenfalls übrigens Gesellschafter des Bürgerwindparks, der hat uns damals zum Dörpsmobil erzählt.
Wir machen das für uns selber, weil wir davon überzeugt sind. Und ich freue mich, dass so viele Bürger hier überzeugt sind davon und dass ich auch meine Gemeindevertretung, wir sind 9 Gemeindevertreter, dass die alle auch hinter diesem Projekt stehen. Es ist nicht selbstverständlich, dass Gemeindevertreter das sehen, so hier so einen Schnelllader zu installieren.
Nissen war damals übrigens schon 72 Jahre alt und hatte trotzdem überhaupt keine Berührungsängste mit der neuen Technik. Seine Familie, die hatte damals einen Verbrenner und eben ein E-Auto.
Ich fahre gerne mit dem Elektrischen, ne, weil wir auch nun selbst eine Solaranlage auf dem Dach haben, laden den eigenen Strom ins Auto. Das ist ja natürlich noch besonders fantastisch, dass wir auch den Strom noch günstig ins Auto reinbekommen. Und für mich steht fest, also ich bin jetzt ja Rentner und wir brauchen in Zukunft auch nur noch ein Auto. Und mein Auto wird irgendwann, ich warte auf ein SUV-Auto, dass ich so im Alter besser ein- und aussteigen kann. Und dann werden wir nur noch ein- und das elektrisch haben.
Also ich fasse das nochmal zusammen. Während ihr damals 2020 unterwegs wart mit dem E-Auto und tatsächlich auf dieser langen Reise dann auch auf viele Probleme gestoßen habt, da hatten die gleichzeitig in Sprakebüll schon Leute, die gesagt haben, ach wieso, das läuft doch, ne? Das funktioniert.
Ja, absolut. Die waren da wirklich sehr, sehr optimistisch und das ging so weit, dass Christian Andresen mit Nikolas und mir damals sogar gewettet hat.
Und ich glaube, in Zukunft werden immer mehr Elektroautos rumfahren, weil es einfach günstiger ist, mit einem Elektroauto zu fahren.
Ab wann ist Sprakebüll komplett elektrifiziert und Diesel- und spritfrei?
Ich glaube, in 5 Jahren sind wir schon ein ganz großes Stück weiter. Da könnten wir vielleicht dann nochmal einen Interviewtermin machen und dann wetten wir um Kasten Bier, mal sehen, wie es weitergeht. Aber ich glaube, dann sind nicht mehr viele Verbrennungsautos da.
Und man kann sagen, jetzt war eigentlich Zahltag, als ich wollte nochmal hinfahren für den Kasten.
Ja, im Grunde ja. Also wir sind jetzt nochmal hingefahren, ja, auch um unseren Kasten Bier abzuholen, aber natürlich auch, weil wir wissen wollten, wie ist es denn weitergegangen? Also sind die in den vergangenen 5 Jahren von der Realität eingeholt worden oder ist das tatsächlich ein Ort, der auch auf lange Sicht zeigt, wie es gehen kann? Also haben wir uns auf unserer jetzigen E-Auto-Tour mit Karl-Richard Nissen und Christian Andresen zum Kaffee im Gemeinschaftsraum der Freiwilligen Feuerwehr verabredet.
Hallo.
Moin.
Freut mich, Sie zu sehen, 5 Jahre später.
Ja.
Und natürlich wollten wir vom inzwischen ehemaligen Bürgermeister als allererstes wissen, was hat sich denn in den vergangenen 5 Jahren in Sachen E-Mobilität in Sprakebüll getan?
Ja, eigentlich hat es sich ja nur zum Positiven gewandelt, so aus unserer Sicht heraus, dass eben das Dörpsmobil jetzt doppelt so viel genutzt wird. Damals waren es 5.000 Kilometer vor 5 Jahren, jetzt sind es 10.000 Kilometer im Jahr, die das Auto gebraucht wird. Und die Anzahl der Elektroautos in unserem Dorf hat sich auch verdoppelt, von damals ca. 20 auf heute 40 und ich glaube sogar schon drüber. So genau wissen wir das ja auch immer nicht.
Ja, ich fange jetzt mal an zu rechnen im Kopf. Also du hattest ja am Anfang gesagt, das sind so 110 Haushalte. Ne? Jetzt haben die mittlerweile schon 40 E-Autos. Diese Wette, dass da fast nur noch E-Autos unterwegs sind, die haben sie aber dann verloren.
So habe ich auch gerechnet. Und natürlich habe ich dann auch, als Christian Andresen dazukam ins Feuerwehrhaus, ihn direkt damit konfrontiert.
Bei uns war es besonders wichtig, dass Sie auch kommen. Und soll ich Ihnen sagen, wieso?
Na? Wegen des Kasten Biers natürlich. Es stellte sich dann raus, dass er gar nicht mehr so genau wusste, worum wir eigentlich gewettet hatten. Aber das konnte ich relativ schnell aufklären.
Ja. Hat nicht ganz geklappt. Ich glaube, ich war sehr optimistisch. Aber ich habe es auch gehofft, dass es so kommt. Das heißt, der Nachholeffekt, der wird vielleicht umso größer sein.
Der macht also gleich weiter mit dem Optimismus, könnte man sagen. Was ich ja interessant finde an dieser Sprakebüll-Geschichte, dass es ja schon auch sinnbildlich ist für ganz Deutschland. Also es hat sich viel getan in den letzten 5 Jahren. Es gibt viel mehr E-Autos, aber auch in Sprakebüll scheint es ja noch Menschen zu geben, die weiterhin zögerlich sind, ne? Sich so ein Auto anzuschaffen. Der ganz große Durchbruch ist bislang ausgeblieben. Was glauben die denn dort, woran das liegt?
Also da haben die auch eine Weile überlegt und hin und her und am Ende waren sich Nissen und Andresen aber beide relativ einig in ihrer Klage, dass die Politiker in Berlin sich da immer einmischen und da so viel Unsicherheit reinbringen. Also erst die Ampel, als die vor 2 Jahren von jetzt auf gleich quasi die E-Auto-Kaufprämie gestrichen hat und jetzt eben Kanzler Merz, wenn er das sogenannte Verbrenner aus ab dem Jahr 2035 wieder in Frage stellt. So etwas haben beide gesagt, das verunsichere die Leute einfach, wenn sie dann vor der Entscheidung stehen, kaufe ich mir jetzt noch mal einen Verbrenner oder eben ein E-Auto. Und Christian Andresen, der übrigens auch noch Vorstand diverser Verbände für erneuerbare Energien ist und dadurch hörbar rhetorisch geübt, der hat dann noch ergänzt.
Womit fahren wir denn hier eigentlich? Also wir fahren mit nordfriesischem Strom. Aber wer einen Diesel fährt, der fährt nicht mit nordfriesischem Diesel, denn der kommt aus dem Ausland. Und ich glaube, das haben viele gar nicht begriffen, wie viel Geld wir bezahlen, was ins Ausland geht, um Erdöl zu bekommen, denn wir haben kein Bohrloch hier, aber wir haben die Sonne und den Wind. Das heißt, immer, wenn wir mit dem Elektroauto fahren, fahren wir mit unserem selbst erzeugten Treibstoff. Und das begreifen viele auch nicht, was das für eine Wertschöpfung ist, die hier vor Ort bleibt.
Also er kritisiert, die Politik kümmere sich zu einseitig um die Interessen der deutschen Autoindustrie. Wobei ja auch das selber ein Balanceakt ist, denn viele deutsche Autokonzerne, die wollen einerseits noch weiter Verbrenner verkaufen. Da gibt es große Margen, das heißt, da lässt sich viel Geld verdienen, mit dem man dann auch die Zukunftsinvestitionen bezahlen kann. Andererseits haben die aber auch schon massiv in die E-Mobilität investiert. Volkswagen zum Beispiel produziert mittlerweile sogar schon eigene Batteriezellen und eine riesige neue Fabrik in Salzgitter, die soll Ende des Jahres serienmäßig in Betrieb gehen.
Die habt ihr euch auch angeguckt.
Genau, die haben wir uns auch angeguckt. Also es sind wirklich riesige Investitionen und deshalb brauchen eben auch die deutschen Autobauer den Erfolg der Elektromobilität.
Ihr habt ja auf dieser 2000 Kilometer langen Tour, habt ihr ja jeden Tag auch berichtet für uns. Wenn ihr das da draußen jetzt nochmal nachhören wollt, ganz ausführlich, dann empfehle ich euch unseren Podcast 10 Minuten Wirtschaft. Den verlinke ich euch auch in den Beschreibungen. Da haben wir insgesamt nochmal 6 Folgen jeweils von den aktuellen Tagen, was die beiden dort erlebt haben auf ihrer Tour. Susanne, mich würde auch deine persönliche Einschätzung schon nochmal interessieren. Also du hast da wahnsinnig viel recherchiert in den vergangenen Jahren, warst jetzt wieder so ausführlich unterwegs, hast so viele Menschen getroffen. Was würdest du denn sagen? Also woran hakt es noch? Weil die Verunsicherung, das ist jetzt mal so eine These, aber gibt es nicht auch einfach faktische Argumente, die Menschen da vom Kauf abhalten?
Ich glaube schon, dass die Verunsicherung eine Riesenrolle spielt, weil das Reisen mit einem E-Auto faktisch ist viel, viel einfacher und viel, viel angenehmer geworden. Also E-Autos haben eine viel höhere Reichweite als früher. Unseres hatte knapp 400 Kilometer in der Praxis, auch bei 130 und langen Strecken auf der Autobahn. Damit kann man schon echt was machen. Und selbst wenn wir dann laden mussten, dann laden die Autos inzwischen auch viel, viel schneller. Also bei uns war das so, das Auto war bei 20% Akku, dann haben wir so 20 bis 30 Minuten geladen, dann waren wir wieder bei 80%. Das ist auch das, was man empfiehlt, um die Batterie zu schonen. Dann konnten wir ganz entspannt weiterfahren. Und ganz ehrlich, 20 bis 30 Minuten, das ist eine entspannte Pause mit Kaffee so.
Aber es gibt auch so Punkte, das höre ich immer wieder, die Preise, wenn du unterwegs lädst zum Beispiel, die können ganz schön happig sein.
Ja. Das stimmt, das hat uns auch geärgert. Also wenn man nicht zu Hause laden kann, dann kann es wirklich teuer werden. Insbesondere, wenn man unterwegs auch mal bei Anbietern laden muss, mit denen man keinen Vertrag hat und dann ist man Fremdkunde. Und zum anderen, und das hat uns wirklich geärgert, ist es nicht transparent. Also an den Säulen steht meistens nicht dran, was du denn da jetzt als Fremdkunde bezahlst. Das erfährst du dann hinterher auf der Rechnung. Das sind so Sachen, die müssen sich auf jeden Fall ändern, damit das mehr Leute machen. Das glaube ich auch. Und dazu kommt ja noch, auch die Autos selbst, die sind sehr teuer, ne?
Ja, genau.
Ja, also wir hatten einen VW ID.4. Und das ist jetzt schon ein großes Auto, das ist irgendwo so zwischen Golf und Passat früher, würde ich mal sagen. Und der kostet Basispreis, so wie wir ihn hatten, 43.000 Euro ohne Extras. Das ist ja schon mal auf jeden Fall eine Stange Geld. Wir haben aber auch einen kleinen chinesischen Stadtflitzer getestet, den sogenannten Leapmotor T03, falls das jemand was sagt. Und der kostet weniger als 20.000 Euro und der hatte auch genug zu bieten, um jetzt eben in der Stadt von A nach B zu kommen. Waren wir ganz beeindruckt, hatten wir uns anders vorgestellt. Also man sieht, da tut sich total viel und auch deutsche Hersteller übrigens wollen ja nächstes Jahr jede Menge elektrische Kleinwagen auf den Markt bringen. Also ich glaube, dass sich beim Thema Preise jetzt auch wirklich bald was tut.
Habt ihr denn diesmal immer problemlos eine Ladesäule gefunden unterwegs? Weil das war ja letztes Mal schon ein größeres Problem auf der Autobahn beispielsweise.
Genau, nee, das war diesmal wirklich überhaupt kein Problem. Und auch mit der Ladekarte, die wir dabei hatten, konnten wir überall problemlos laden. Also auch diese ganze Benutzerunfreundlichkeit, die vor 5 Jahren noch herrschte, das hat sich meiner Meinung nach ziemlich in Wohlgefallen aufgelöst. Eine Einschränkung muss ich nennen, als ich wieder zurück in Hamburg war, in meinem Viertel in Ottensen, so ein sehr dicht bebautes Viertel mit vielen Mietshäusern, da musste ich wirklich ganz schön rumkurven, um eine freie Ladesäule zu finden, weil da hat ja einfach fast niemand eine Garage mit einer Wallbox. Da müssen ja alle draußen laden. Und teilweise ist es da auch so eng, da passt auf dem Bürgersteig gar keine Ladesäule mehr hin, selbst wenn die Stadt eine aufstellen wollte, weil dann kommt keiner mit dem Kinderwagen mehr vorbei. Aber auch dafür gibt es inzwischen schon Lösungen. In Düsseldorf haben wir uns zum Beispiel Steckdosen angesehen, die kann man direkt im Bordstein versenken. Und damit kannst du so einen ganzen Straßenzug auf einen Schlag mit jede Menge Lademöglichkeiten ausstatten.
Also die Autos sind vielleicht inzwischen auch besser als ihr Ruf teilweise. Auch die Infrastruktur und so hat sich total entwickelt. Aber klar, es gibt auch kritische Punkte, hast du ja jetzt auch angesprochen. Also was heißt das für den Durchbruch der E-Mobilität?
Also ich glaube, so viel, wie sich da gerade entwickelt, da kann in den nächsten 5 Jahren wirklich ganz, ganz viel passieren und das kann sich ganz, ganz schnell potenzieren. Und das hängt aber auch davon ab, ob die Politik das fördert. Und damit meine ich jetzt keine E-Auto-Kaufprämie. Also es geht mir gar nicht so sehr um die finanzielle Förderung, sondern bei solchen Ärgernissen wie zum Beispiel Intransparenz und hohe Preise an Ladesäulen, da sollte die Politik meiner Ansicht nach reglementieren und eingreifen. Einer unserer Interviewpartner hat gesagt, am besten so wie früher beim Roaming in der EU. Da hat ja auch irgendwann der Gesetzgeber gesagt, das kann nicht sein, dass ich Oma anrufe und zahle 400 Euro aus Spanien. So, und die meisten erwarten aber, dass sich da was tun wird. Und das sieht übrigens auch Christian Andresen so, zugegeben ein Optimist, aber der war für Sprakebüll sogar so zuversichtlich, dass er gleich nochmal mit uns gewettet hat.
Gerne. Also da würde ich sagen, da haben wir auf jeden Fall 2030 bei den PKWs mehr Elektrofahrzeuge als Verbrenner. Top. Da gehe ich mit.
Die gilt.
Aber ob ihr nicht diesmal verliert, das ist dann ja die offene Frage. Letzte Frage an dich, Susanne. Hattet ihr jetzt einen Kasten Bier im Kofferraum, als ihr gefahren seid?
Nein, hatten wir nicht. Wir haben gesagt, den Kasten Bier, den soll er mal lieber an die Freiwillige Feuerwehr spenden. Wir haben stattdessen ein Eis im Dorfladen von einer regionalen Molkerei bekommen. Das fanden wir auch echt okay, wenn nicht sogar besser. Und man muss ja auch sagen, wir mussten noch fahren. Also es war für uns alle die bessere Lösung.
Wenn die Politik das fördert, das war Susannes Bedingung, gerade bei ihrer, wie ich fand, eigentlich überraschend optimistischen E-Auto-Prognose. Und das ist kein kleines Wenn. Denn beim Bundeskanzler klingen ja doch eine Menge Zweifel durch, ob E-Autos die einzige Autolösung sind und wie schnell sie wirklich für eine große Mehrheit akzeptabel werden. Darüber spreche ich jetzt mit Felix Kreuzig. Er ist Professor an der TU Berlin und am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Hallo Herr Kreuzig, schön, dass Sie sich Zeit nehmen.
Guten Morgen, Herr Schulz.
Friedrich Merz will mehr Offenheit, mehr Flexibilität. So hat er es nach dem sogenannten Autogipfel gesagt. Wir können ja mal kurz reinhören.
Und das bedeutet im Klartext, dass ich die Automobilindustrie und die Zulieferer in Deutschland ermutigen möchte, in allen denkbaren Antriebstechnologien weiter zu forschen und zu entwickeln und dafür zu sorgen, dass wir auf unterschiedlichste Weise das Thema Klimaneutralität gemeinsam erreichen.
Hat er da vielleicht einen Punkt?
Ja, es steckt ein Fünkchen Wahrheit dahinter. Wir brauchen verschiedene Antriebsstoffe. Zum Beispiel für den Flugverkehr oder vielleicht den Schiffsverkehr können wir nicht einfach auf die Batterien, auf Elektromobilität uns zurücklehnen. Das funktioniert nicht. Allerdings ist es auch hier eine Irreführung in der Hinsicht, dass die Elektromobilität für den Automobilverkehr die kostengünstigste ist. Andere Treibstoffe machen da auf die Dauer sehr wenig Sinn. Und da ist es dann in dieser Hinsicht schon etwas in der Ablenkungsdebatte, dass das im Autobereich mit aufgeführt wird.
Sie sagen, das ist eine Ablenkungsdebatte, aber können wir denn wirklich heute schon so genau sagen, dass der Elektroantrieb tatsächlich die beste Lösung ist, auch in den nächsten 10, 15 Jahren?
Ja, der Hauptgrund ist Thermodynamik. Also wenn wir erst noch andere Treibstoffe herstellen wollen, sogenannte Synfuels, E-Fuels, aus CO2 aus der Luft oder so, dann brauchen wir sehr viel mehr Energie und auch im Motor haben wir weniger Energie zur Verfügung, als wenn wir direkt auf Elektromobilität setzen. Das ist Thermodynamik und da kann auch zukünftige Forschungsentwicklung wenig ändern. Das heißt, solche Art von Treibstoffen brauchen wir hauptsächlich da, wo Elektromobilität einfach überhaupt nicht in Frage kommt.
Jetzt ist ja ein anderes Argument, ist ja das Argument, dass wir vielleicht einfach ein bisschen realistischer sein müssten. Und wenn wir jetzt schauen, wie sind denn die Neuzulassungszahlen von Elektroautos in Deutschland aktuell, da kann man so sehen, ungefähr jeder fünfte Neuwagen, der verkauft wird, ist im Moment ein reines E-Auto. Das heißt, wir sind von diesem 100%-Ziel, was in 10 Jahren erreicht sein soll, von diesem Ziel sind wir noch sehr, sehr weit entfernt. Also müssen wir nicht so realistisch möglicherweise sein und sagen, in 10 Jahren ist das nicht zu schaffen, 100%?
Gucken Sie sich Norwegen an, da hat dieser Übergang von 20% auf nahezu 100% innerhalb von 10 Jahren stattgefunden. Es ist also möglich. Und auch die Geschichte von technologischer Innovation zeigt, dass es eben nicht einfach lineare Fortschreibung der Kurven stattfindet, sondern tatsächlich, dass eine sigmoide Kurve ist. Das heißt, das beschleunigt sich jetzt mit der Elektromobilität und am Ende flacht es natürlich wieder ab, wenn es nahezu bei 100% ist. Und das erwarten wir hier auch. Die Grundlage dessen ist, dass Elektroautos zumindest über den Lebenszyklus gerechnet schon jetzt kostenkompetitiv sind mit Verbrennern und mit Dieselmotoren. Und dadurch fällt das zentrale Argument weg, warum man das Elektroauto nicht mehr kaufen sollte.
Also mal ganz platt gesagt, Sie gehen davon aus, dass wir jetzt eine Basis gelegt haben bei der Elektromobilität und dass es eigentlich möglich ist, in den nächsten Jahren dann ganz steiles Wachstum zu sehen.
Nicht nur möglich, sondern auch wahrscheinlich.
Die Autokonzerne sehen das ja etwas anders. Sie sitzen sogar in dem Nachhaltigkeitsbeirat von Mercedes. Dessen Chef hat auch das Überdenken dieser EU-Regeln ab 2035 gefordert. Sie haben ihm darauf öffentlich in einem Gastbeitrag strategische Kurzsichtigkeit vorgeworfen. Agieren die Autohersteller selbst auch gerade auf der politischen Bühne wirklich kurzsichtig?
Also auch Mercedes rechnet damit, dass die meisten verkauften Autos in 2035 und zwar mindestens zu 90% Elektroautos sein werden. Also auch da ist gar nicht so eine andere Sichtweise darauf. Der Hauptpunkt der Differenz hier ist, dass die Zukunft der Automobilindustrie auch im Exportsektor, ja im Elektrobereich sein wird, in der E-Mobilität, dass auch in anderen Regionen, ich spreche sogar über Afrika, die Verbrennungsmotoren nicht mehr willkommen sein werden und dass es gleichzeitig aber auch Skalierungseffekte gibt. Also das heißt, die Industrie ist je kompetitiver, desto mehr sie sich auf einige Bereiche oder auf wenige Bereiche konzentriert. Und in dieser Hinsicht ist das Festhalten am Verbrennungsmotor zwar für 2-3 Jahre vielleicht eine ökonomisch sinnvolle Strategie, bedeutet aber, dass in den 2030er Jahren Marktanteile auch im Exportmarkt noch mehr an Chinesen verloren gehen.
Sie sind jetzt sehr klar in Ihrer Prognose und in Ihrer Analyse der Situation. Wenn jetzt aber erneut nach dem Frühjahr wieder diskutiert wird über solche Regeln, die auf EU-Ebene eigentlich schon beschlossen sind. Glauben Sie, dass das in größerem Maße auch diesem Hochlauf der Elektromobilität schaden wird?
Das wird vielleicht so ein bisschen Zögern dazu führen, aber Konsumenten sehen natürlich auch, dass immer mehr Angebote auf den Markt kommen. Es gibt auch immer mehr kleinere Elektroautos. Und was dazu kommt, das Elektroauto integriert sich ja in heimische Energiesysteme. Also wenn man jetzt ein Solarsystem auf dem Dach hat, dann ist das Elektroauto das interessante Komplement, weil jetzt die Solarenergie tatsächlich genutzt werden kann, um das Elektroauto kostengünstig aufzuladen. Und diese Art von Dynamiken, also wo Technologien interagieren, die nimmt gerade sehr stark zu. Deswegen gehe ich davon aus, dass es sowieso, also unabhängig von politischen Debatten, auch in diese Richtung, also mehr Elektromobilität weitergehen wird.
Wenn Sie das in diesem größeren Zusammenhang einmal einordnen, in die Verkehrswende insgesamt, wo stehen wir denn da aktuell und haben wir vielleicht auch Zeit, uns da noch mehr als 10 Jahre an alten Technologien festzuhalten?
Also für 2030 sieht es nicht gut aus. Die 2030-Ziele im Verkehrsbereich werden nach derzeitigem Stand nicht erreicht, weil die Elektromobilität da nicht schnell genug ist. In Richtung 2040, wenn die derzeitige E-Regulierung stabil bleibt, sieht es weitaus besser aus. Das heißt, wir würden davon ausgehen, dass die längerfristigen Klimaziele dann auch erreicht werden. Und dafür ist natürlich notwendig, dass die EU-Regulation jetzt nicht weiter aufgeweicht wird. Denn wenn wir noch 2040 Verbrennungsmotoren verkaufen, dann können wir 2050 nicht klimaneutral sein.
Das war's mit unserem Update zu den E-Autos. Eins möchte ich euch noch mitgeben, das ARD-Klima-Update, das gibt's auch als Newsletter. In dem kriegt ihr jede Woche Infos zu Klimarecherchen aus der ARD und ihr lest dort jede Woche noch eine weitere spannende Geschichte. Also eigentlich könnte man sagen, es ist die perfekte Ergänzung zu unserem Podcast. In der aktuellen Ausgabe geht es zum Beispiel ums Thema Heizen. Das rückt ja jetzt auch immer näher im Winter. Und das ist ja nicht nur eine Frage des Klimas, sondern auch der sozialen Gerechtigkeit. Das schauen wir uns im Newsletter an. Der Link zur Anmeldung, der lautet mdr.de/klima. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch.
Politikum ist schon anders als alles, was ich sonst moderiere.
Definitiv.
Da kannst du dich nicht mit Allgemeinplätzen rauswinden. Da musst du die Karten auf den Tisch legen und sagen, das ist meine Haltung. Und dann wollen wir mal hoffen, dass du das auch gut begründen kannst.
Kann ich Caroline nur recht geben, was ich im Politikum natürlich nie machen würde.
So ist er, der Max. Aber sag jetzt mal echt, was magst du an unserem Meinungspodcast?
Also ich mag Politikum, weil es eben mehr ist als nur die Nachrichten. Die habe ich eh den ganzen Tag gehört. Aber was steckt dahinter und was für Perspektiven gibt es dazu?
Dazu haben ja unsere Gäste zum Glück auch ihre Sicht auf die Dinge und diskussionsfreudig sind die.
Allerdings, also, wer Lust hat auf echte Diskussionen und Argumente statt Lagerdenken und Humor statt Engstirnigkeit, das ist der richtige Podcast.
Das ist Politikum und zwar überall da, wo es Podcasts gibt und Montag bis Freitag ab 18 Uhr im Radio.
Politikum, der Meinungspodcast von WDR5.
Und von uns. Ja.
Unsere nächste Podcast-Folge kommt übernächsten Mittwoch. Mit einem Kanalabo werdet ihr automatisch darüber informiert. Tschüss, bis ganz bald.